Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Okay, hallo und herzlich willkommen hier beim anarchistischen Hörfunk. Das ist jetzt die Dezember-Sendung und damit die letzte für dieses Jahr. Dann hören wir uns erst wieder im Januar. Und dafür haben wir heute uns ein Thema rausgesucht, das sich mit dem Wohnen beschäftigt. Das ist ja eigentlich gerade in aller Munde und wird nicht nur in Deutschland, sondern auch tatsächlich in vielen Gegenden immer ein brisanteres Thema. Wir beschäftigen uns ein bisschen damit, wie funktioniert Widerstand in diesem Kontext Wohnen? Wie kann widerständiges Wohnen organisiert werden? Und das ist quasi heute unsere erste Sendung und wahrscheinlich wird es im Januar nochmal eine zweite geben, wo wir dann nochmal konkret auf Kämpfe, die hier in Dresden stattfinden, fokussieren werden. Aber jetzt tauchen wir erstmal ins Thema ein.
So, es ist wieder Winter geworden und draußen ist es kalt. Also zumindest kälter als im Sommer. Es regnet ab und an und gestern hat es das erste Mal geschneit, falls es euch nicht aufgefallen ist. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch unbedingt damit geht, aber ich sitze bei solchem Wetter ganz gern drin im Warm. Meistens finde ich es in meinem Zimmer auch ganz nett. Trotzdem, wenn ich auf dem Arbeitsweg an dem ein oder anderen Haus vorbeifahre, denke ich mir, da drin ist jetzt mit vielen lieben Leuten zu wohnen und in einer großen Gemeinschaftsküche gemeinsam zu kochen, in einem netten Zimmer mit einer großen Gemeinschaftswerkstatt, ach, das wäre doch super. Ja, aber so leicht ist es eben leider nicht. Die Häuser gehören nur zu selten denen, die da drin wohnen. Gut, das gilt jetzt vielleicht nicht überall, auf dem Dorf ist das ein bisschen anders. Hier sind die meisten Häuser doch Eigentumshäuser und die nachbarschaftlichen Beziehungen sind auch ganz anders strukturiert als in der Stadt. Wir wollen uns aber in dieser Sendung vorrangig auf das Leben in der Stadt konzentrieren.
Gehen wir durch unsere Viertel, wird auch ganz schnell offensichtlich, dass überall neue Häuser entstehen oder alte renoviert werden. Immer mehr Brachflächen, auf denen wir vielleicht als Kinder noch gespielt haben oder Veranstaltungen organisiert haben, verschwinden jetzt. Und die meisten dieser leeren Flächen werden dann auch ganz schnell bebaut mit diesen Betonklötzern, die wir überall sehen. Und was auch ein bisschen traurig ist, diese ganzen ruinenartigen Häusern, auf deren Dächern wir irgendwie dann immer diese kleinen Birken bewundert haben, die sich da noch irgendwie halten, die werden irgendwie auch immer seltener. Und mit dieser ganzen Entwicklung wird auch deutlich, dass die Mieten einfach immer und immer und immer mehr ansteigen. Und wenn ihr das Pech habt, in einem Hippenviertel zu wohnen, dann geht das echt verdammt schnell. Wer von euch noch im glücklichen Besitz eines alten Mietvertrages ist, der wird sicherlich die eine oder andere Schikane von Seiten der Vermietung kennen. Wer aber auf der anderen Seite gerade nach einer neuen Wohnung sucht, wird dann eben auch feststellen müssen, dass nicht nur die Preise, sondern auch die ganze Bewerbungsprozedur für eine Wohnung gerade so absurde Formen angenommen hat. Aber warum ist denn das eigentlich so? Wem gehört denn die Stadt? Ist Wohnen ein Grundrecht? Warum müssen wir uns eigentlich derartig bemühen, eine Wohnung zu finden? Und warum geht ein nicht unbedeutender Teil des Gehaltes für die Miete drauf? Wollen wir denn überhaupt so wohnen? Damit wollen wir uns beschäftigen in der nächsten Stunde. Und jetzt gibt's erstmal etwas Musik.
Thank you.
So, wir sind wieder zurück im Coloradio beim anarchistischen Hörfunk. Und vor der musikalischen Pause waren wir gerade bei der Frage stehen geblieben, warum der Wohnungsmarkt eigentlich so beschissen ist. Also, der Immobilienbereich ist wirklich ein wunderbar blühender Bereich der Spekulation. Und eben besonders, weil Wohnraum immer mehr zur Mangelware wird. Spekulantinnen investieren in Immobilien, Versicherungen investieren in Immobilien, Banken investieren in Immobilien, Rentenfonds investieren fröhlich und am Ende wollen alle am Ende Gewinn aus ihrer Investition ziehen. Ist ja ganz klar. Und wie so oft sind große Player wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen dann eben auch Finanzkonzerne und eigentlich gar keine Wohnkonzerne. Das ist beispielsweise interessant eben bei der Deutschen Wohnen, die eigentlich eine Tochterfirma der Deutschen Bank ist. Alle diese Player setzen dann alle Hebel in Bewegung, um die Mieten zu erhöhen, denn das ist eine ziemlich gute Stellschraube, um im Endeffekt auch die Renditen wiederum zu erhöhen. Weiterhin sehen wir, dass in den großen Städten super viele Anlageobjekte leer stehen, wo einfach darauf spekuliert wird, dass dann vielleicht in 10, 15 Jahren das Viertel noch ein bisschen aufgewertet ist, der Mietspiegel steigt und sich das dann eben lohnt. Das ist in dem Kontext, dass eigentlich in Deutschland ein akuter Wohnungsmangel besteht, ziemlich fragwürdig. Und es wird dann ja ganz oft so mit diesem Eigentumsrecht argumentiert, was man dann natürlich auch wieder so ein bisschen hinterfragen könnte, weil anderswo ganze Dörfer enteignet werden, um Braunkohle abzubauen.
Genau, und tatsächlich sind für diese Investoren, die gerade so ein bisschen aufgezählt wurden oder Beispiele davon, die eben in Immobilien investieren, denen winken hohe Renditen. Und in Dresden beispielsweise ist das so, dass im Immobilienjargon die Stadt eine sogenannte B-Stadt ist. Das heißt, die Rendite ist eher so im Durchschnitt und beträgt laut diesen Immobilienberaterinnen 5,6%. Und was ist eigentlich diese Rendite? Also diese Rendite drückt aus, wie viel Gewinn in Prozent quasi das eingesetzte Geld für die Investoren pro Jahr bringt. Und die setzt sich so ein bisschen zusammen aus verschiedenen Aspekten, sowas wie Steuern, Grundsteuer und Verwaltungskosten oder Renovierungskosten und Miete. Und da gucken natürlich diese Investoren, an welchen Punkten, also es gibt fixe Sachen, die sich einfach nicht ändern können, ne, wie so Steuern, die halt festgelegt sind. Aber es gibt eben Dinge, an denen man so ein bisschen rumschrauben kann. Und zwar ist das die Miete, die kann man halt einfach mal höher machen. Oder zum Beispiel bei den Verwaltungskosten, die kann man mal runtersetzen und ein bisschen einsparen. Und zum Beispiel auch bei den Renovierungskosten wird sich gern zurückgehalten und dafür dann weniger Geld quasi ausgegeben. Genau, und zum Beispiel in Dresden ist das so mit der Rendite, dass quasi es gibt so bestimmte Stadtteile, wie zum Beispiel am Weißen Hirsch, da kann die dann auch mal 8-11% betragen, also schon ganz schön hoch sein, also relativ viel Gewinn versprechen. Und um euch noch ein paar Zahlen um die Ohren zu hauen, seit 2011 ist es laut Statistik der Wohnungsbörse in Dresden so, dass die Miete von 30 Quadratmeter Wohnungen um 40% gestiegen ist und bei 100 Quadratmeter Wohnungen sogar um 50, also das ist quasi das Doppelte. Außerdem ist es so, dass seit 2011 zum Beispiel die Kaltmiete in einer 100 Quadratmeter Wohnung in Dresden durchschnittlich 6,10 € gewesen sind und 2018 sind wir da bereits bei 9,14 €. Also das ist eigentlich ein Drittel mehr. Das ist echt verdammt viel Geld. Und im Jahr 2017 waren zum Beispiel nur 13,6% der Wohnungen mit einer Kaltmiete unter 5% vermietet. Und genau, also da sind wir eben halt bei dieser Rendite. Quasi am Ende dieser Kette sind wir als Menschen, die gerne im Dezember eine warme, trockene Wohnung hätten. Das heißt, unsere Miete steigt, damit Immobilieninvestoren mehr Gewinne machen können.
So, jetzt müssen wir aber diese Miete, ob wir wollen oder nicht, nun mal bezahlen. Und wer kein Geld hat, der muss nun mal leider dafür arbeiten gehen oder auf die Agentur hoffen. Viel zu schnell kommen wir so dann auch in die Verlegenheit, unseren Wohnort nach der Arbeit zu suchen oder nach dem Studienplatz. Mit etwas Pech bei der ganzen Geschichte schreibt uns dann die Agentur auch noch vor, wo wir hinziehen müssen, um dort zu arbeiten. Schnell finden wir uns also an einen Ort geworfen, den wir uns nach Miethöhe und Arbeitsmöglichkeit ausgesucht haben. Die Frage, ob wir da wirklich leben wollen und ob uns die Stadt gefällt und ob wir da Freundinnen haben oder ob wir uns da überhaupt wohlfühlen, das ist meistens zweitrangig. Doch nicht nur im Kontext des Wohnens sind wir vom Ausverkauf der Stadt betroffen. Im Endeffekt trifft es alle. Den Eckladen, Menschen, die Kleingewerbe betreiben oder auch unkommerzielle Räume oder Kunst, Kultur und politische Austauschorte. Also so Nachbarschaftsorte, wo man zusammenkommen kann oder wo Mensch zusammenkommen kann. Das sehen wir beispielsweise auch beim Syndikat. Das ist eine Kiezkneipe in Berlin, die jetzt nach 33 Jahren von einem britischen Immobilienhai entmietet wird. Das Syndikat ist aber mehr als nur eine Kneipe, sondern auch ein Ort des Zusammenkommens und Austausches. Umschlagplatz politischer Ideen und Praxis und ein Ort, an dem sich Menschen verschiedenster Gender willkommen und wohlfühlen. Wenn uns dieser Ort genommen wird, werden wir auch wieder mit Vereinzelung zu kämpfen haben. Das sieht man relativ häufig in Städten, in denen so kollektive Zentren verkauft und geschlossen werden, dass dann Menschen das Problem haben, da sich halt eben nicht mehr treffen zu können und sich entsprechend dann auch manchmal sogar ein bisschen zurückziehen. Am Beispiel des Syndikats jetzt in Berlin sehen wir auch, wie wichtig es ist, widerständig zu sein. Denn die Stadt ist nun mal unser Lebens- und Wirkungsraum. Immobilienspekulanten wollen oft unauffällig und im Geheimen agieren und haben deshalb eine verschachtelte Struktur aus Briefkastenfirmen und anderen Nebenfirmen und so weiter und so weiter. Und wenn eine widerständische Mieterinnengemeinschaft es schafft, die Besitz- und Eigentumsverhältnisse und diese Firmenketten aufzudecken, dann ist das meistens für die Öffentlichkeit schon ein sehr starkes Signal.
Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir reden heute über widerständiges Wohnen und nachdem wir gerade schon festgestellt haben oder drüber geredet haben, dass leider das Wohnen viel zu häufig irgendwelchen Geldzwängen unterliegt und dass es viel zu viele Menschen gibt, die da mit uns beziehungsweise mit den Wohnungen, in denen wir nun mal wohnen müssen oder wollen oder wie auch immer Geld verdienen, wollen wir jetzt mal drüber reden, was eigentlich so die Idee ist. Also wie wir eigentlich gerne wohnen wollten. Man muss sich ja nicht immer nur den traurigen und schlimmen Dingen zuwenden. Also stelle ich mir die Frage, wie möchte ich wohnen? Und ich selbst möchte eigentlich in einem Viertel wohnen, in dem sich die Menschen, die gemeinsam ein Haus bewohnen, untereinander kennen. Man muss sich ja nicht immer mögen, aber kennen wäre doch schon toll. Ich möchte in einem Viertel wohnen, in dem Menschen, die in einer Straße gemeinsam wohnen, sich auch gegenseitig kennen und gemeinsame Projekte haben und sich vielleicht gegenseitig bei Problemen helfen und wo es in der Straße auch öffentliche und eben nicht kommerziell genutzte Orte gibt, wo alle einfach so hinkommen können, ohne konsumieren zu müssen. Ich würde gerne in einem Viertel wohnen, in dem die BewohnerInnen über die Entwicklung des Viertels mitbestimmen oder am besten selbst bestimmen. Ich würde gerne in einem Viertel wohnen, in dem eben die über die Häuser bestimmen, die in ihnen wohnen. Und über das Viertel, haha. Aber gibt es sowas denn nicht schon in unseren Städten? Menschen, die gemeinsam in einem Haus leben oder Menschen, die gemeinsam in einem Viertel leben und ihr Leben gemeinsam organisieren? Nachbarschaftsverteiler zur Koordinierung von Nachbarschaftshilfe oder lebendige Hausgemeinschaften, die ihr Wohnumfeld gemeinschaftlich gestalten? Gibt es sowas?
Ja, na klar gibt es sowas schon. Allerdings haben tatsächlich die wenigsten von uns trotzdem auch Wohnungen, in denen sie eben nicht auf die eine oder andere Weise trotzdem von Verdrängung bedroht sind. Die wohl häufigste Methode ist dann halt einfach immer noch das Problem der Entmietung, ne? Also das Verdrängen alter Mieterinnen, die schon lange an einem Ort wohnen, durch Mieterhöhung, eben zum Beispiel anhand entsprechender steigenden Mietspiegels. Und der steigt halt nah mit zum Beispiel neu gebauten Häusern und renovierten Gebäuden in dem Viertel einfach ständig an. Wir können also über die Miete problemlos aus einem Haus vertrieben werden, das uns einem halt nicht gehört. Aber ist Privateigentum deshalb ein Ausweg oder eben auch Kollektiveigentum? Tatsächlich, ja, also es könnte ein Ausweg sein. Allerdings wird Privateigentum immer denen vorbehalten bleiben, die einen gut bezahlten und sicheren Beruf haben und vielleicht auch bereit sind, sich zu verschulden. Und das ist eigentlich meist nicht die Breite der Gesellschaft. Und überhaupt bleibt dann immer noch die Frage, was ist das mit dem Privateigentum? Bei Kollektiveigentum ist das schon mit eher vielleicht eine Alternative. Und zwar werden einfach Verantwortung und Kosten einfach aufgeteilt. Und deshalb könnte das Problem vielleicht ein bisschen mehr oder weniger gut auflösen. Trotzdem ist vielleicht, zum Beispiel funktioniert das vielleicht beim Mietshäuser-Syndikat. Da werden ja quasi kollektiv Häuser sich angeeignet. Man bezahlt dafür schon noch Geld. Und was ist mit zur Besetzung? Wäre das dann nicht eigentlich sozusagen der Ausweg, der quasi das Eigentum in Frage stellt und man sich um solche Dinge gar nicht kümmern müsste? Vielleicht sind Hausbesetzungen ein Ausweg aus dem Eigentumsdilemma, klar, aber das ist natürlich jetzt auch nicht mal so einfach gemacht, ne? Also Hausbesetzen braucht auch oft viel Energie und Engagement und das heißt am Ende auch nicht immer, dass es unbedingt klappt und der Weg ist vielleicht auch einer, den nicht alle von uns gehen, weil vielleicht doch ein Bedürfnis nach mehr Sicherheit da ist. Also ist vielleicht auch das nur bedingt eine Lösung.
Naja, aber eigentlich ist es ja auch egal, über welchen Ansatz wir dieses Problem betrachten. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich eine Vielfalt an Strategien, die im Endeffekt alle darauf hinauslaufen, dass sich die Menschen zusammenschließen müssen und entweder auf die eine oder andere Art die Immobilie dem Markt entziehen oder eben Häuser besetzen und dann im Endeffekt die Chance bekommen, selbstbestimmter zu wohnen. Leider steht halt oft dem Wunsch des selbstbestimmten Wohnens starke Kapitalinteressen gegenüber. Und entsprechend werden dann auch Staat und Kops handeln und ja, also abhängig davon, auf welche Form des Widerstandes sie treffen. Und dann sind wir natürlich mit solchen Formen wie Mietshäuser-Syndikat oder Genossenschaften dann halt immer eher auf der legaleren Seite der Medaille, wenn auch nicht unbedingt auf der, die eben beispielsweise das Eigentumsrecht hinterfragt. Aber wie auch immer, Kopf hoch, wir sind auf jeden Fall die vielen. Und ich denke mal, die meisten von uns haben es einfach satt, in zu teuren und zu kleinen Wohnungen eingesperrt, von Arbeitstag zu hetzen und dann diesen ganzen Mist halt auch noch bezahlen zu müssen. Und wenn wir uns gemeinsam für unsere Belange stark machen und gemeinsam versuchen, widerständig zu leben, dann werden wir auf jeden Fall auch gehört. Und dass jetzt vielleicht unbedingt Politik und Cops uns nicht immer zuhören, ist ja wohl auch klar, aber vielleicht die Nachbarinnenschaft. Und mit der wollen wir ja zusammenleben und unser Zusammenleben auch gestalten. Im nächsten Teil der Sendung wollen wir euch jetzt nochmal so einen Überblick geben über widerständige Formen des Wohnens. Und vorher hören wir uns noch einen sehr entspannenden Track an.
We'll be right back.
Okay, und wir sind zurück im Studio hier beim Anarchistischen Hörfunk. Wir reden heute über widerständiges Wohnen und haben jetzt erstmal so ganz allgemein so ein bisschen einen Einstieg gegeben über eigentlich echt unglaublich viele Aspekte, die das ganze Thema für uns hat, weil man einfach tatsächlich gar nicht alles wirklich heute hier beleuchten kann. Wir wollen mal so ein bisschen einsteigen. Es gibt ja tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten, sich gegen immer höher werdende Mieten zur Wehr zu setzen. Und tatsächlich wurde ja im Herbst quasi der Herbst der Besetzung ausgerufen. Das gab quasi Frühjahr 2018 schon mal verschiedenste Besetzungen, die ziemlich viel Zustimmung bekommen haben. Das war quasi eine recht taktische Antwort einfach auf diese Krise, die das Wohnen gerade hat und relativ viele Mieterinnen betrifft. Da Wohnen eben halt mittlerweile eher eine Ware ist oder eben halt einen Profit, der zulasten der Mieterinnen in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem führt und, wie wir eben schon auch gesagt haben, eben immer höhere Mietpreise zu mehr Verdrängung führen. Und das war eben auch der Anlass, warum eben dieser Herbst der Besetzung ausgerufen wurde, da es natürlich trotzdem ein grundsätzliches Bedürfnis nach Wohnraum eben gibt, die jeder von uns hat. Und vor allem in Berlin hat sich ja die Mietsituation in den letzten Jahren eigentlich sehr dramatisch verändert. Langjährige Mieterinnen müssen ihre Wohnung aufgeben und an den Stadtrand ziehen. Die Mieten steigen und steigen. Kollektive besetzten bereits am 20. Mai diesen Jahres mehrere Häuser. Und nun hatten sie eben Ende des Sommers den Herbst der Besetzung ausgerufen und im September und Oktober mehrere Häuser in Berlin besetzt. Damit möchten sie den Eigentümerinnen zeigen, dass ihr Eigentum eben keine keine Selbstverständlichkeit ist und dass sie das Verhältnis auch ganz einfach umdrehen können und sich eben Wohnraum aneignen, der eben nicht freiwillig rausgerückt wird. Und das funktioniert natürlich nur so lange, bis dann sich die staatliche Gewalt dazu einklingt. Und das ist natürlich trotzdem auch passiert. Tatsächlich ist es so gewesen, dass es relativ viel Repression gab nach diesem Herbst der Besetzung. Es gab über 100 Strafanzeigen. Das heißt, es ist viel Antirepressionsarbeit nötig. Und tatsächlich zeigt aber auch die erfolgreiche Antirepressionsarbeit, ob sich eben diese Besetzungen in Zukunft tragbar sind oder nicht. Und eben nicht nur so zu symbolischen Aktionen verkommen, sondern tatsächlich eben auch konkrete Projekte selbst organisiert schaffen. Und es gibt sozusagen mehrere Häuser, die eben in dem Kontext auch weiter bestanden haben bisher. Und es finden tatsächlich auch weiterhin Verhandlungen darüber statt, wie, ob es eventuelle Nutzungsverträge geben wird oder nicht. Genau.
Was auch super cool ist und was uns total freut, ist, dass im Zuge des ganzen Herbst der Besetzung eben auch der Google Campus verhindert wurde. Und also es ist ganz klar, dass es sozusagen nicht nur an der Besetzung liegt, sondern auch an dem sehr, sehr breiten und lauten Protest, der eben davor gelaufen ist, das ganze Jahr schon über. Und dann eben auch nochmal ganz deutlich aufgezeigt hat, dass Google da nichts verloren hat und im Endeffekt dann eben auch die Form der Besetzung das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat und sich Google zurückgezogen hat jetzt erstmal. Wir wollen euch jetzt mal so einen kleinen Zusammenschnitt zeigen von so verschiedensten Akteurinnen. Es gibt ja echt gerade einfach super viele Häuser, die entweder entmietet werden oder vor der Räumung stehen oder also einfach super viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist total aktuell, es ist in allen Städten, in allen Ländern Thema und wir können natürlich jetzt auch im Rahmen von so einer Stunde das überhaupt nicht vollumfänglich abdecken und wollen wir auch gar nicht, aber wir wollen euch einfach nochmal so ein paar Stimmen zeigen, die sich so in den letzten Wochen, Monaten rund um dieses Thema, ja, auf die wir gestoßen sind und die wir spannend fanden. Viel Spaß damit.
Genau, also so ganz grundlegend ist eine Sache, für die wir eintreten, dass Wohnraum keine Ware mehr sein soll. Wir würden sagen, dass die immensen Mietpreissteigerungen, die wir beobachten, sich nun einfach darauf zurückführen lassen, dass ein ganz grundsätzliches Bedürfnis der Menschen nach Wohnraum in der kapitalistischen Stadtentwicklung nun mal als Ware angeboten wird. Und wie jede Ware wird dabei natürlich von den Unternehmen auch versucht, einen Profit zu generieren, der dann zulasten der MieterInnen, die dann die Mietpreissteigerungen tragen müssen, natürlich erwirtschaftet wird. Und dazu gehört natürlich auch, die Ware bekommt nur die Menschen, die sie sich leisten können. Und wir wollen dem ein ganz anderes, radikal anderes gesellschaftliches Modell gegenüberstehen, nämlich eine kollektive Selbstverwaltung der Menschen, die die Räume tatsächlich brauchen und diese Räume auch nutzen. Etwas, das natürlich das abstrakte Eigentum irgendwie an den Räumen ausschließt. Und da sehen wir halt Besetzen als ein gutes Mittel für, weil es das Eigentumsverhältnis erstmal in Frage stellt. Also wir gehen da rein, besetzen ein Haus und nehmen uns das. Das zeigt erstmal auf, dass das Eigentum nicht einfach irgendwie natürlich einer Person gehört, sondern erst durch die staatliche Gewalt wiederhergestellt werden muss, damit die Person weiterhin Eigentümerin bleiben kann.
Hätten sie das Haus voll bewohnt gelassen, hätten auch tatsächlich 5% Gewinn ohne weiteres gemacht. Aber sie wollten eben den exorbitanten Gewinn. Das heißt, sie wollten die Mieter alle raushaben, eine sehr weitgehende Modernisierung durchführen und dann eben statt 2 Euro ein bisschen pro Quadratmeter 8,40 Euro. Wobei ich gleich sagen muss, es geht nicht um die billige Miete, es geht vor allem auch bei uns um die sehr individuellen Wohnweisen. Es ist ja ein sehr altes Haus und wir haben zum Beispiel noch eine Ofenheizung tatsächlich. Wunderschöne Dielen. Meine breiteste Diele ist etwa 0,5 Meter breit und 6 Meter lang bei mir im Flur. Und dieses Haus lebt. Ich wohne ja seit 20 Jahren in diesem Haus, über 20 Jahren, seit 93. Und ich habe dort 3 meiner Söhne sozusagen nicht bloß großgezogen. Also ich möchte gerne dort wohnen bleiben, weil dort auch jede Diele, jeder Nagel, jedes Bild, alles atmet eigentlich unsere Familie. Und das ist schon eine Heimat. Das ist mehr als bloß eine Wohnung.
Ja, so. Man organisiert sich meistens erst, wenn die Kacke am Dampfen ist, halt so, ne? Und die Idee der Mietergewerkschaft ist es ja auch, und das kann man ja auch aus dem Arbeitsbereich dann einfach übertragen, einfach eine kontinuierliche Organisierung zu haben, die schon da ist, die zum Beispiel nicht immer von Null anfängt.
Wir stehen hier gerade vor der Guntramstraße 44. Das Haus wurde in den frühen Morgenstunden heute besetzt. Es gibt ja eine etwas längere Geschichte mit dem Haus, dass nämlich der neue Eigentümer die 4 Mietparteien, die lange Zeit darin gewohnt haben, rausgeekelt hat, mit einer Anmeldung von Eigenbedarf versucht hat, die Menschen aus dem Haus zu räumen, was leider auch geklappt hat. Er will dann das Haus selbst bewohnen. Es ist ein 5-stöckiges Haus. Teilweise möchte er es wohl auch für seine Familie zur Verfügung stellen. Das sind allerdings nicht so viele Menschen. Und wir sind gerade jetzt hier, haben dieses Haus besetzt, um ein Zeichen zu setzen gegen alles, was mit der Freiburger Mietsituation gerade schiefläuft. Es gibt Kaffee, es gibt Kuchen, also alle Menschen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich das neue Projekt mal anzugucken.
Genau, wir sind halt Leute in dem Haus, die sich halt organisieren seit einer Weile. So, deswegen mutet es so ein bisschen wie so ein Hausprojekt an, aber wir besitzen das Haus, wie es im klassischen Hausprojekt-Sinne ist, nicht selbst, sondern wir verwalten es selbst, weil der Vermieter, das ist ein privater Vermieter, der mehrere Häuser besitzt in Leipzig, sich halt seit längerer Zeit um gar nichts mehr kümmert. Genau, und es ist so, dass wir seit 2013, da haben wir die erste Modernisierungsankündigung bekommen, die halt erfolglos blieb seinerseits, weil wir die halt abgewehrt haben. Und seitdem kam eigentlich bis jetzt, also 2018, nahezu fast jedes Jahr entweder eine andere Modernisierungsankündigung oder eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen. Oder ja, also er hat diverse Versuche unternommen, uns hier irgendwie rauszuhauen. Und wir haben uns halt seit dem Zeitpunkt angefangen zu organisieren. Das heißt, wir sind im Haus ins Gespräch gekommen. Ah, ihr habt auch den Brief bekommen und haben uns zusammengesetzt. Seitdem gibt es eine Plenarstruktur. im besten Falle einmal die Woche, klappt nicht immer, wo wir uns halt austauschen und gemeinsam organisieren. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist, dass wir so geschlossen und zusammenarbeiten, weil wir dadurch einfach viel stärker sind, als wenn so jede Wohnung vereinzelt für sich kämpfen würde.
Für die Leute, die schon öfter da waren bei den Redebeiträgen, es wird sich ein bisschen was wiederholen, weil die Infos zu uns und unserer Geschichte bleiben halt die gleichen. Unser Mietvertrag, also von der Kneipe Syndikat, wurde nach über 33 Jahren zum Ende dieses Jahres gekündigt. Dies wurde uns durch die Deutsche Immobilienmanagement im Namen der Piers Global Real Estate Germany kundgetan. Damit soll nach 33 Jahren ein alteingesessener und tief in der Nachbarschaft verwurzelter Ort des Zusammenkommens verschwinden. Doch das wollen wir als Kneipenkollektiv ebenso wenig hinnehmen wie die Freundinnen und Freunde des Syndikats und viele weitere solidarische Nachbarinnen und Nachbarn und Unterstützerinnen. Die Piers Global Real Estate Germany ist der deutsche Ableger der Piers Global Real Estate Gruppe aus England. Ein Familienunternehmen, das gleichermaßen verschwiegen wie erfolgreich in ihrem Business ist. Schätzungen zufolge verwalteten sie 2015 Immobilien im Wert von über 6 Milliarden britischen Pfund. Ein Schwerpunkt ihres Investments ist Berlin. Hier besitzen sie circa nach eigenen Angaben 6.200 Wohnungen. Zwar taucht der Name Piers nicht in unserem Mietvertrag auf, doch das liegt in der Natur der Sache. Offizieller Besitzer der Weisestraße 56 und somit des Syndikats ist die Firman Properties Saal, die sich einen geräumigen Briefkasten mit 75 anderen gleichermaßen seriös klingenden Firmen teilt. Wie das Konstrukt genau aufgebaut ist, das wird den Rahmen hier sprengen, das findet ihr aber auf unserem Blog syndikatbleibt.noblogs.org. Da ist der Rechercheweg auch nochmal in Einzelnen zu finden, mit ein paar schönen Bildern von unserem Briefkasten und dem Firmensitz in Luxemburg. Jedenfalls zeigt dies auch, dass vermeintlich anonyme Briefkastenfirmen nicht anonym bleiben müssen und Widerstand dagegen auch hier direkt vor Ort möglich ist. Wir wollen nicht hinnehmen, dass eine Handvoll Immobilienfuzzis und Investmentgruppen nur aufgrund irgendwelcher Kosten-Nutzen-Rechnungen entscheiden können, wie unsere Häuser und unsere Kieze aussehen sollen und wer dort wohnen und arbeiten darf. Es sind unsere Wohnungen und unsere Häuser, unsere Läden, Cafés und Stammkneipen, unsere Kieze, in denen wir wohnen, arbeiten und leben. Wir werden weiter für den Erhalt unserer Kiezkneipe kämpfen und weiterhin solidarisch mit allen sein, die sich gegen die Schweinereien von Piers Global, Padovic, Deutsche Wohnen und wie sie alle heißen, engagieren. Wir sind solidarisch mit der Meuterei, der Potze, dem Drugstore, der Liebig 34 und allen anderen, die Profitinteressen geopfert werden sollen. Sie verdrängen uns gemeinsam, deshalb kämpfen wir gemeinsam. Wir bleiben alle für unsere Stadt. Piers Global, Padovic, Deutsche Wohnen und wie sie heißen, enteignen. Immobilienhaie zu Fischstäbchen. Syndikat, Potze, Drugstore, Liebig und alle anderen Bedrohten bleiben.
So, wir sind wieder zurück im Studio nach dieser kleinen Collage an ermutigenden Worten und auch ermutigenden Konzepten, um sich gemeinsam widerständig zu organisieren und eben in diesem widerständigen Organisieren ja vielleicht auch irgendwie ganz neue Verknüpfungen zu finden und irgendwie so eine selbstbestimmte Art des Lebens zu verwirklichen. Noch ein ganz kurzer eine kurze Hinzufügung zu dem Herbst der Besetzungen. Wir wollten nur noch mal sagen, dass im Zuge dieser Besetzungen die G17A auch weiterhin besetzt bleibt. Also die drei anderen Häuser, die Weinberg, die Skalitzer Straße und die Berlichstraße, sind leider mittlerweile wieder geräumt worden. Genau, aber bei der G17A gibt es weiterhin einen Nutzungsvertrag, der allerdings mittlerweile in der schriftlichen Form ausgelaufen ist und noch in der mündlichen Form weiter besteht. Genau, aber die Menschen sind in Verhandlungen und haben das Ziel, solidarischen Wohnraum zu schaffen und neben dem Wohnraum auch unkommerzielle Gewerberäume für das Viertel genau zu etablieren und halten dabei an ihre ursprünglichen Forderungen fest.
So, und jetzt noch ein Beispiel für eine Besetzung und zwar in Halle. Und das Beispiel bringen wir hier im Speziellen, weil der Räumungstermin demnächst ansteht, um genau zu sein, in 2 Tagen. So, Freiräume sind ein Grundbedürfnis. Das haben sich 2016 auch Menschen in Halle gedacht und ein leerstehendes Haus auf der Hafenstraße, meine Güte, Nummer 7, am 5. Januar besetzt. Nach 3 Wochen wurde die Besetzung legalisiert. Sie haben das Haus wieder bewohnbar gemacht, einen Garten angelegt, Werkstätten eingerichtet und ein tolles Projekt gegründet. Die Hasi ist ein nicht kommerzielles, selbstorganisiertes, soziokulturelles Zentrum, welches von neugierigen und engagierten Menschen über die letzten 2 Jahre gestaltet wurde. Die EntscheidungsträgerInnen waren allerdings dagegen, den Nutzungsvertrag zu verlängern. Und am 21.11.2018 wurde die GerichtsvollzieherInnen erwartet. Die Polizei brach dann aber glücklicherweise die Räumung wegen rechtlicher Bedenken ab, da der Räumungstitel der EigentümerInnen, also den die ausgestellt hatten, nicht für alle auf dem Gelände anwesenden Personen zugetroffen hat, sondern nur auf Leute, die tatsächlich gar nicht auf dem Gelände waren, also nicht geräumt werden konnten. Nun ist der nächste Räumungstermin leider auf den 18.12. gelegt worden und wir bitten euch deshalb, alle euch solidarisch zu zeigen und auch wenn ihr nicht nach Halle fahren könnt, irgendwas zu machen. Informationen gibt's auf der Webseite der Hafenstraße 7, kurz Hasi. Da findet ihr alle Updates und neue wichtige Sachen und alles, was ihr so braucht.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Ja.
Ja, hallo, ihr seid bei Koller Radio beim anarchistischen Hörfunk und wir reden heute über widerständiges Wohnen. Wir hatten gerade so eine kleine Collage, wo verschiedenste Positionen und Meinungen zum Thema zu hören waren und da fiel auch ganz kurz schon das Wort der MieterInnengewerkschaft. In dem Interview neulich hat jemand gesagt, dass wir tatsächlich uns am Arbeitsplatz eigentlich in Gewerkschaften organisieren, um Lohnerhöhungen einzufordern. Ist nur schade, wenn wir die dann einfach immer in die Mieterhöhung quasi gleich wieder ja, sich in Luft auflöst. Und deshalb wollen wir uns jetzt kurz mal die Möglichkeit anschauen, wie wir denn diese gewerkschaftlichen Strategien eventuell auch auf Mieterinnenorganisierung anwenden können.
So, dazu erstmal nach Spanien. In Spanien ist es momentan so, dass reguläre Mietverträge seit 2013 auf 3 Jahre beschränkt sind. Und jetzt haben wir die erste Generation, jetzt läuft die erste Generation dieser Mietverträge aus. Die VermieterInnen können bis 1 Monat vor Ablauf des Mietvertrages kündigen und bieten dann oft einen neuen stark erhöhten, also wo die Miete stark erhöhtes Vertrag an. So passiert es, dass beim Ablauf des Mietvertrages der Makler sagt, ihr Vertrag wird erneuert, wenn sie vielleicht 300 Euro mehr bezahlen. Na super. Rechtlich gibt es keinen Mechanismus, um die Miete zu regulieren, obwohl in Spaniens Verfassung das Recht auf Wohnen als soziales Recht anerkannt ist. Für dieses, genauso wie für faire und sichere Mieten, kämpft die MieterInnengewerkschaft Sindicata de Locatarios oder wie auch immer, Entschuldigung, die im Mai 2017 gegründet wurde. Mieter verlassen nicht einfach ihre Wohnung, weil ihr Vertrag ausläuft. Sie werden gezwungen, entweder zu gehen oder unbezahlbare Summen zu bezahlen. Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, nennen wir dieses Praktiken unsichtbarer Zwangsräumung. Dagegen will die Mietergewerkschaft Abhilfe schaffen, aber auch in weniger aktuellen Verständnis ein Sicherheitsnetz bieten. Damit bewegt sich die Gewerkschaft zwischen einem aktivistischen Modell, wie bei der Plattform der Hypothekenbetroffenen, welche Betroffene selbst ermächtigen wollen, 2008 aufgrund der Zwangsräumung, und einem serviceorientierten Modell, wie dem deutschen Mieterverbänden. Sie möchten kein Verbraucherverband der MieterInnen sein. Der aktivistische Pfeiler muss zentral bleiben und es soll normal werden, sich als Mieter in den Gewerkschaften zu betätigen und aktiv zu werden. Tatsächlich wirken die großen deutschen Mieterbünde sehr weniger mobilisierend. Als politisches Modell finde ich den Graswurzelaktivismus lokaler Gruppen in Stadtvierteln, welche die Wohnfrage ins Visier nehmen, oder auch das, was wir versuchen, attraktiver.
Eine etwas längere Tradition hat das MieterInnengewerkschaftsmodell hingegen in Schweden. Hyresgäst Föringen nennt sich die MieterInnengewerkschaft dort. Sie wurde vor über 100 Jahren gegründet und hat dabei auch eine sehr radikale Vergangenheit. Die erste MieterInnengewerkschaft wurde 1915 gegründet und die erste nationale Organisation dann 1923 ins Leben gerufen. Ihr damaliger Vorsitzender war gleichzeitig der schwedische Vertreter der Kommunistischen Internationalen. Und diese MieterInnengewerkschaft war, wie gesagt, eine sehr kämpferische Gewerkschaft, die sich mit Mietstreiks, Besetzungen und Massendemonstrationen Gehör verschafft hat und dabei sehr schnell gewachsen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann eher die Sozialdemokratie die Kontrolle darüber übernommen und damit die ganze Sache auch ein bisschen institutionalisiert, eher in so eine Versicherungsgesellschaft als eine Gewerkschaft. Momentan ist es aber trotzdem die größte Organisation in Schweden. Sie ist größer als andere Berufsgewerkschaften, denn in der Gewerkschaft sind 540.000 Haushalte ungefähr organisiert und damit verhandelt sie eben über Mieterhöhungen für über 3 Millionen Mieterinnen. Und wie jede Gewerkschaft bietet sie eben den Mitgliedern einmal Serviceleistungen, wie so eine Rechtsberatung zum Beispiel bei Auseinandersetzung mit den Vermietern an. Aber der wichtige Aspekt der Gewerkschaft ist eben auch Mietervereine oder also der sie auch unterscheidet zu Mietervereinen und Kiezgruppen in Deutschland ist, dass sie eben direkt mit den Immobilienbesitzern die Mietpreise aushandeln. Das heißt, das funktioniert wie in der Arbeitswelt, dass eben diese beiden Konfliktparteien das Ergebnis in einem Tarifvertrag festlegen. Und genau, dafür, also wenn sich darüber eben nicht geeinigt wurde, kam es früher auf jeden Fall immer zu Mietstreiks. Und bis heute gilt eben, dass eigentlich keine staatliche oder private Firma einfach eine Miete einführen kann in Schweden, sondern da gibt es diese Gewerkschaft, an der sie nicht vorbeikommen. Und wenn die eben widersprechen der Höhe der Miete, dann kann nur noch ein Schiedsgericht entscheiden, wer da jetzt Recht bekommt. Und genau.
Also Ziel der schwedischen Gewerkschaft ist eben auch, dass Mieten nicht mehr als 25% des verfügbaren Einkommens der MieterInnen ausmachen und die Mieten nicht schneller anwachsen als das allgemeine Preisniveau. Ein anderer Grundsatz ist, dass die Mieten sich nach dem Gebrauchswert der Immobilie richten sollen. Also dieser ist zum Beispiel vom Zustand und von der Lage und von der Größe abhängig. Und was richtig cool ist, ist nämlich, dass die Nachfrage in der Konstellation keine Rolle spielen soll. Also wir sozusagen dieses System wie in Deutschland haben, dass einfach so einen übelsten Wohnungsleerstand oder so eine Wohnungsnot dann so riesengroße, horrende Mieten hervorruft, dort nicht möglich ist. So entzieht die Gewerkschaft nach eigenen Angaben über 90% aller Mietwohnungen dem Diktat der Marktmechanismen. Das Thema der MieterInnengewerkschaft geht aber auch über das Wohnen hinaus. So wie vor 3 Jahren auf der MitgliederInnenversammlung beschlossen, eben auch die Lebensbedingungen thematisiert werden sollen. Das heißt, wenn über bestimmte Stadtteile gesprochen wird, sind Aspekte, die direkt mit der Wohnung zusammenhängen, wie Mieterhöhungen, Renovierung und so weiter ein Thema. Aber es wird auch über die Notwendigkeit besserer Schulen, die Gesundheitsversorgung, ansprechende Dienstleistungen und eine gute Infrastruktur gesprochen. Die MieterInnengewerkschaft ist außerdem eine politische Organisation, die sich nicht mehr allein um die Unterkunft kümmert, sondern eben auch um die Organisierung von Wohngebieten. Und deshalb eben auch eine Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften anstrebt. Denn zum Beispiel für bessere Schulen müssen sie dann mit der Lehrerinnengewerkschaft zusammenarbeiten. Historisch gesehen war die Gewerkschaft sehr radikal mit Besetzungen und Mietstreiks. Genau, aber das kommt eigentlich in Schweden seit den 30er Jahren kaum noch vor. Und hier können wir eben auch mal wieder sehen, wie so eine Institutionalisierung sozialer Bewegungen so eine ziemlich radikale Organisierungsform dann eher einhegen und passiv machen. Allerdings äußerte der Vorsitzende in einem Interview auf die Frage, ob diese Radikalität wieder ein politisches Mittel sein kann. Zitat: Wenn es nötig und wenn es das ist, was die Menschen machen wollen, dann werden wir es natürlich machen. Es wird allerdings eine weitaus größere Bewegung erfordern, die ein weitaus höheres politisches Bewusstsein hat als heute. Die Gewerkschaft ist sehr aktiv und kämpferisch geworden, aber das politische Niveau ist noch immer nicht besonders hoch.
Work, not now, my heart's not in it.
So, wir sind nochmal zurück im Studio beim anarchistischen Hörfunk. Wir haben gerade nochmal zwei europäische Beispiele für Mieterinnengewerkschaften uns angeschaut. Und ja, das sind jetzt irgendwie so Beispiele, die uns über den Weg gelaufen sind, von Ansätzen, sich kollektiv zu organisieren. Und wie wir eigentlich eingangs schon mal gesagt haben, es gibt da auch eine ganz große Vielfalt an Strategien. Und wahrscheinlich ist dann eben auch gerade der Zusammenschluss all dieser Strategien das, was ja dann in widerständiges Wohnen erfolgreich machen kann gegen die Gesetze des Marktes. Wir wollen nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es eine Reihe von mutmaßlichen Brandanschlägen auf Mietshäuser-Syndikatsprojekte gab. Und zwar am 14. September brannte das Syndikatsprojekt Knotenpunkt ab. Und in den, ja, im November gab es dann nochmal drei Anschläge. Und die Menschen haben halt ihre Häuser teilweise verloren, teilweise konnten die Brände gelöscht werden. Auf jeden Fall freuen sich die Projekte über eine Solidarisierung und eben auch über Spenden. So, um jetzt einfach nochmal ein Fazit zu unserem Thema zu ziehen, egal in welchem Verhältnis ihr irgendwie zu eurem Vermieter oder in eurer Wohnsituation steht, organisiert euch, schließt euch zusammen mit euren Nachbarinnen, macht kollektive Mängellisten, schließt euch zusammen, denn gemeinsam habt ihr einfach eine viel stärkere Position und könnt einfach da auch ein ziemlich starkes Signal senden und müsst dann irgendwie nicht jede Mieterhöhung einfach über euch ergehen lassen, sondern ja, dann ist halt irgendwie der Hausflur mal vollgesprayt oder dann steht eben mal der Müll draußen oder dann wird eben die Miete auch mal einen Monat einbehalten. Und das sind einfach alles Signale, die Menschen irgendwie zum Hauseigentümer senden können und ja, die auch eben proaktive Aktionen sein können, um gar nicht dazu zu führen, dass unsere Viertel langsam und immer mehr entmietet werden. Das war die Dezember-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Ihr könnt die Sendung gern nachhören auf and.notraces.net und wie immer auch auf freie-radios.org oder .net. Genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch einen guten Jahresausklang und sehen euch dann im Januar wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.